Herzlich willkommen bei der Tonspur N, dem Podcast zu nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Mein Name ist Roman Mesicek und das ist die 10. Season des Podcasts. Diese widmet sich dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis. Also wir reden die ganze Zeit über Nachhaltigkeit und Unternehmen. In jeder dieser Folgen habe ich zwei Kolleginnen zu Gast, die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln und unterschiedlicher Praxis mit dem Thema beschäftigen, einen guten Einblick in aktuelle Entwicklungen haben und zu dem Thema, glaube ich, ganz spannende Diskussionspartnerinnen und Diskussionspartner sind. In dieser Folge ist zu Gast Jasmin Duriger. Hallo Jasmin.
Hallo.
Sie ist Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace, aber nicht nur das, sie ist auch Absolventin des Masters Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement des 5. Jahrgangs, habe ich mir rausgesucht, im Jahr 2018. Und sie ist außerdem zum zweiten Mal im Podcast zu Gast, also Folge 72 kann man auch nachhören, da war sie auch schon einmal zu Gast zu dem Thema. Mein zweiter Gast ist Herbert Schlossnickel. Hallo Herbert.
Hallo.
Er ist Geschäftsführer von Vöslauer, einem Unternehmen, das einem im Nachhaltigkeitsbereich immer wieder unterkommt. Und da werden wir auch ein bisschen einiges wahrscheinlich hören, ein bisschen, wie es euch geht mit dem Thema aktuell. Und er ist aber auch, er ist auch Nachhaltigkeitskoordinator in der Otterkringer Gruppe. Es hat auch ein bisschen Einblick in diese anderen Unternehmen und da sind wir eben dann interessiert, was du uns so erzählst zu den aktuellen Trends im Bereich aus dieser sozusagen sehr internen Unternehmenssicht. Aber ich starte mit Jasmin. Du gib uns mal so ein bisschen einen Einblick in deinen aktuellen beruflichen Alltag und den Stellenwert von Wirtschaft und Nachhaltigkeit vielleicht in dem Kontext. Was beschäftigt dich da gerade in der, glaube ich, zu Recht sagen kann, sehr dynamischen Entwicklungen, die wir gerade sehen?
Ja, also ich bin Klima- und Energie-Campaignerin und Expertin bei Greenpeace, jetzt schon seit 4 Jahren. Und der Name sagt eh schon alles oder ist in dem Fall auch Programm. Das heißt, wir schauen uns eben an, wie wir Klimaschutz wirklich auf den Boden bringen können, beziehungsweise wir natürlich auch Impulse setzen bei Unternehmen oder auch politischen EntscheidungsträgerInnen, damit eben Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch ernsthaft gelebt werden. Was ganz stark im Moment natürlich unsere Arbeit bestimmt, ist das Thema Energie. 70% der globalen Treibhausgasemissionen kommen aus der Verbrennung im Prinzip von fossiler Energie. Das heißt, hier gibt es natürlich sehr viel Potenzial und Möglichkeiten, das auch nach unten zu bringen. Und das beschäftigt uns natürlich jetzt doppelt auch durch die Ukraine-Krise, also beziehungsweise den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Das heißt, wie kommt hier Europa auch möglichst schnell weg von erneuerbaren Energien? Und hier gibt es doch 2 Tendenzen. Einerseits natürlich auch einen Push in Richtung erneuerbaren Energien. Wir sehen auch viele Gesetze, die in die Richtung jetzt auch umgesetzt werden, um das zu fördern oder die Umsetzung von erneuerbaren Energieträgern zu erleichtern. Andererseits sehen wir aber, dass das Energieverbrauchsthema tatsächlich sehr vernachlässigt wird. Also wir haben gesehen, wie diese Angst vor einem möglichen Gasstopp akut war. Gab es doch einige Unternehmen, aber auch Impulse von der Regierung, da mit dem Energieverbrauch nach unten zu kommen. Aber tatsächlich sind die Rahmenbedingungen auf gesetzlicher Ebene sehr locker geblieben. Und vor allem jetzt, wo sich da eine Entspannung abzeichnet, merkt man dann noch, dass es keine nachhaltige Entwicklung war. Und das ist uns immer sehr wichtig, weil wir können quasi nicht unendlich weiter wachsen und einfach alle fossile Energie mit Erneuerbare kompensieren, sondern da muss auch extrem im Energieverbrauch einfach Einsparungen erzielt werden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass es schon auch jetzt wieder Vorstöße gibt in den Ausbau von fossilen Energien in Europa vor allem auch. Also auch Österreich ist davon betroffen. Wir haben hier wieder neue Explorationsvorhaben in Richtung Öl und Gas in Österreich mit neuen Aufsuchungslizenzen. Und das ist etwas, was wir ganz stark kritisieren, weil wir einfach wissen, wir haben bereits genug fossile Energien, um uns weit über das 1,5-Grad-Limit zu schießen weltweit. Und da arbeiten wir im Moment ganz stark daran, zu verhindern, dass wir uns da von fossiler Abhängigkeit in Zukunft auch einlassen.
Jetzt hast du eh schon zwei Stichworte, die dann auch auf Unternehmen, sozusagen für Unternehmen oft teilweise sehr wichtig geworden sind, sozusagen erwähnt. Also in dem ganzen Kontext ist es natürlich für Unternehmen relevant, aber gerade dieses Effizienzthema, Energieeffizienzthema ist ja im Prinzip eines, mit dem haben wir eigentlich sozusagen also das erste Hauptthema der Umweltbewegung im Unternehmenskontext. Ja, also dass die Unternehmen dann eben auch Energie sparen und das bringt ihnen was. Und das andere sozusagen, das Damoklesschwert des 1,5-Grad-Ziels, und da wissen wir, dass viele Unternehmen derzeit eben auch so sich solche Claims geben, wie sozusagen klimaneutral, pipapo, sage ich jetzt mal, oder eben auch Ziele wie emissionsfreies sozusagen Wirtschaften. Wie siehst du das sozusagen, die einerseits diese Bestrebungen, Effizienzsteigerungen in den Unternehmen, in der Wirtschaft oder auch wie sieht Greenpeace das und andererseits auch diese mehr werdenden Claims, die dann schon sehr, 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 sehr groß auftragen teilweise?
Ja, also das ist natürlich ein Problem. Im Sinne von Greenwashing ist es für die KonsumentInnen oft sehr schwer zu erkennen, was ist wirklich klimaneutral und was ist erkauftes klimaneutral sozusagen. Und immer schwieriger zu differenzieren, wie ernst natürlich ein Unternehmen die Bestrebungen braucht. Weil natürlich, es gibt einen Trend in Richtung Nachhaltigkeit. Das spüren auch die Unternehmen und wissen auch, also im Idealfall wäre es dann so, wenn man je nachhaltiger ist, desto mehr kann man auch als Produktversprechen mitgeben an den Markt und damit auch eine neue Zielgruppe erreichen. Aber tatsächlich sehen wir dann oft, dass das übersprungen wird, wirklich zu überlegen, wie kann ich mein Unternehmen nachhaltig gestalten, sondern direkt in die Kommunikation gegangen wird, mit Zertifikaten sich sozusagen freigekauft wird vom CO2-Abdruck und das dann einfach nur als Produktversprechung an die Kundinnen herangetragen wird, ohne dass sich tatsächlich etwas ändert an der Art und Weise, wie das Unternehmen wirtschaftet. Und ist natürlich immer ein Muss, dass das Kerngeschäft natürlich auch wirklich in Richtung CO2-Neutralität geht. Das heißt eben, dass wirklich Emissionen zuerst vermieden werden, dann alles andere verbessert und dann was übrig bleibt, dann vielleicht noch kompensiert, wobei wir generell sehr stark eigentlich gegen Kompensation auftreten, weil es eben hier einen extremen Wildwuchs gibt an Siegeln, die eben auch nicht irgendwie reguliert sind vom Gesetzgeber und damit eigentlich ein Dschungel entstanden für die Kundinnen, die es ihnen sehr schwer eben macht, überhaupt festzustellen, was echter Klimaschutz ist und was Greenwashing ist, das dahinter steckt.
Ja, die Vielfalt an Dingen, die so in den letzten 10 Jahren passiert ist oder 20 Jahre, kann man durchaus sagen, ist ja durchaus mehr geworden. Aber da sind jetzt wieder zwei schöne, also eine dieses Produktversprechen, also ein Beitrag zum Produktversprechen, wenn man was tut, nehme ich jetzt gleich mit für meine Frage an den Herbert, weil das passt, finde ich, ganz großartig. Aber die andere Dimension natürlich auch, dieses sozusagen zugrunde legende Strategien oder Maßnahmen einfach auch darauf zu schauen, dass man als ganzes Unternehmen etwas beiträgt oder sozusagen nachhaltig handelt. Herbert, wie ist so dein Arbeitsalltag, dein Arbeitsumfeld fürs Lauer und Nachhaltigkeit? Ich glaube, zu beiden Punkten oder zu vielen dieser angesprochenen Punkten kann man wahrscheinlich ganz gut was sagen.
Ja, also Nachhaltigkeit hat bei uns einen riesen Stellenwert, weil Mineralwasser ein Produkt ist, wo ich denke, wir stehen in Konkurrenz zum Leitungswasser und wir müssen auf der einen Seite Argumente liefern, dass wir sagen, was ist jetzt der Mehrwert von Mineralwasser und gleichzeitig in Kombination mit dem Naturschatz, den wir haben, dass wir einfach alles tun, um die Umwelt da nicht zu belasten. Das heißt, das Nachhaltigkeitsthema hat bei uns eben eine strategische Bedeutung. Es ist seit vielen Jahren in der Strategie verankert und es gibt eben nicht nur Wachstumsziele oder was jetzt Umsatzrendite ist oder auf wirtschaftlicher Seite, sondern es gibt sehr stark zum Beispiel ein Klimaziel. Wir haben ein CO2-Reduktionsziel, das sich an das 1-Best-Target organisiert. Und da ist es so, dass wir in Abstimmung mit der Science Based Target Organisation tatsächlich ein 28% Reduktionsziel definiert haben bis 2030. Wir haben das große Thema Kreislaufwirtschaft. Getränkeflaschen sind ja immer wieder in Diskussionen ein Thema. Da gibt es verschiedene Strategien. Einerseits das Thema Mehrweg, wo wir in den letzten Jahren sehr viel getan haben. Einerseits was Glas, andererseits sind wir die Ersten, die jetzt mit einer Mehrweg-PET-Flasche auch am Markt unterwegs sind. Aber auch dort, wo Einweg nach wie vor in großem Umfang zur Anwendung kommt, dass wir mit 100% Recyclingmaterial arbeiten. Also sehr großes Thema bei uns Materialwirtschaft, Recycling, Mehrweg, Reduktion, also ganz, ganz ein breites Thema. Und du hast auch angesprochen, ja, auf der einen Seite bin ich Geschäftsführer der Füsslauer Mineralwasser GmbH, auf der anderen Seite bin ich Nachhaltigkeitsbeauftragter in der Unternehmensgruppe. Und man kann sagen, das Nachhaltigkeitsthema ist eigentlich wirklich ein komplett überspannendes, umgreifendes Thema. Es geht sehr viel Hand in Hand und das sind einfach Themen, jetzt nicht nur auf der Umweltseite, sondern wenn jetzt in Richtung die sozialen Komponenten, also das geht ja quer durchs Unternehmen durch. Und so gesehen ist es ja bei uns, würde ich sagen, eine Win-Win-Situation, weil es einen so hohen Stellenwert hat und weil man damit auch entsprechend nicht nur bei uns im Haus, sondern insgesamt in der Gruppe etwas bewirken kann und gemeinsame Ziele setzen kann, bündeln kann und da auch in der Nachhaltigkeitsberichterstattung das entsprechend Niederschlag findet.
Würdest du es auch so sehen, weil du hast sozusagen, das finde ich ja auch ganz, ganz spannend, wenn Unternehmen immer so ganz stark sozusagen ihr Kerngeschäft mit dem Nachhaltigkeitsthema identifizieren und du hast diesen Naturschatz angesprochen, würdest du wahrscheinlich auch so sehen, dass ihr da so einen Wettbewerbsvorteil oder einen Nachhaltigkeitsvorteil, sage ich mal, habt gegenüber Unternehmen, die generell mit schwierigeren Kerngeschäften sich auseinandersetzen müssen, vermutlich, oder?
Ja, auf jeden Fall würde ich auch so sagen, wie du das siehst. Da haben wir natürlich ein Produkt, das per se gesund ist, das natürlich ist, das rein ist, das ja in aller Munde ist und das ist eben, wie gesagt, gleichzeitig die Verantwortung und der Auftrag, wie wir damit umgehen. Das beginnt eben bei der Quelle, dass wir die Quelle so bewirtschaften, dass es eine immerwährende Quelle ist, dass wir eben nur so viel entnehmen, dass auf natürlichen Wege wieder nachgespeist wird und das zieht sich eben dann quer durch unser Handeln, sei es eben Verpackung, sei es die ganzen Gebindethemen, sei es eben, und das steht bei uns ganz vorne eigentlich, Klima, ja, dass wir wirklich einen Beitrag leisten. Wir haben es auch bei uns im Haus jetzt geschafft, dass wir, also sage ich mal, das, was wir selber noch am Standort verursachen, ist wirklich überschaubar mittlerweile. Wir haben ja den Strom einerseits in Richtung Photovoltaikanlagen. Wir erzeugen aktuell 10% unseres Stroms über das Photovoltaik. Wir haben ein Projekt jetzt laufen, dass wir fossil abtauschen gegen Hackschnitzel. Und wir sind unter 1000 Tonnen im Jahr, was jetzt die Herstellung bei uns am Standort betrifft. Die Herausforderungen bei uns sind wirklich das große Thema Verpackung. Und das große Thema Transporte und soweit es uns, nachdem wir ja nicht nur Mineralwasser machen, sondern auch mineralwassernahe Produkte, Inhaltsstoffe. Also das sind die drei Themen, auf die wir uns fokussieren und wo wir daran arbeiten, hier was zu tun.
Jetzt, um dann schon ein bisschen sozusagen in auch das eines der Kernthemen des Podcasts zu kommen, die aktuelle Dynamik am Markt, die ja sehr stark auch durch EU-Rahmenbedingungen getrieben wird. Vielleicht noch eine letzte Frage an dich auch an der Stelle. Wie weit sozusagen seid ihr da jetzt auch oder geratet ihr sozusagen aufgrund sozusagen von Kreislaufwirtschaftsverordnungen oder dieser ganzen Debatte rund um Circular Economy zum Beispiel, weil du das angesprochen hast, oder auch Thema Berichterstattungspflichten, wie weit sagt, ist das auch für euch schon jetzt so ein Druck und ein Vorantreiben oder würdest du sagen, das Unternehmen ist so aufgestellt, aufgrund der, meine macht es doch schon über ein Jahrzehnt, dass das auch für euch einfach zu schultern ist. Weil wir hören halt sehr viel, auch sozusagen, dass das für Unternehmen jetzt eine riesige Hürde ist.
Naja, so wie du gesagt hast, bei uns ist es jetzt kein Thema des Neues. Gefühlterweise beschäftigen wir uns damit die letzten 20 Jahre. Und bei uns ist es evolutionär. Das heißt, wir entwickeln uns einfach weiter mit dem Themen, wo wir sehen, dass die wichtig sind beim Konsumenten, bei den Kunden, aber auch was die ganze Verordnungsthematik oder Gesetzgebung betrifft. Das heißt, demzufolge sehen wir das gelassen. Aber ja, es ist vieles, was da in letzter Zeit gekommen ist. Ich denke ans Abfallwirtschaftsgesetz, ich denke an der Mehrwegquote, ich denke jetzt das, was kommt in Richtung Einwegpfand. Ich denke auch an verschiedene Themen, die aus der Single-Use-Plastik rauskommen. Das sind ja Themen, die jetzt nicht nur Niederschlag finden in einer Berichterstattung, sondern die ja tatsächlich unser Geschäft beeinflussen und auch tatsächlich Veränderungen herbeiführen und herbeiführen müssen. Aber es ist das Thema ESG natürlich viel stärker ist. Wir haben es erstmalig in der Gruppe jetzt geschafft, dass wir Green Finance Kredit zusammengebracht haben, in Zusammenhang mit der PET-Mehrweganlage. Also das sind die verschiedensten Facetten. Wir sind teilweise immer schon weiter, teilweise, wie gesagt, im Finanzbereich war es jetzt die erste Thematik, dass wir das Thema aufgreifen konnten. Aber ich würde mal sagen, sehr spannend, sehr, sehr breit, aber nichts, was uns jetzt unter Druck setzt.
Ja. Vielleicht müssen die NGOs wieder kommen. aber weil du das auch Green vorher schon erwähnt hast, Jasmin, und das ist auch wirklich mir klar, dass vieles, was sozusagen an Regulierungen passiert, euch nicht weit genug geht, wie mir auch sehr vieles. Jetzt ist aber sozusagen gerade CSRD, EU-Taxonomie, was jetzt auch Kreislaufwirtschaftsverordnungen, Circular Economy-Pläne der EU, aber auch das ganze Thema Menschenrechte in den letzten Jahren hat also eine unglaubliche Dynamik ausgelöst, einen unglaublichen Druck auch bei vielen Unternehmen, jetzt irgendwas zu tun. Wie ist denn da deine Einschätzung? Ist das sozusagen jetzt schon genug oder siehst du da eben jetzt sozusagen auch bei den Nicht-Vorreitern oder bei denen, die es nicht schon lange gemacht haben, jetzt auch schon ernsthafte Bewegung oder wie beobachtest du, sag einmal, diese Veränderungen? Auch sozusagen mit dem kritischen Blick, dass ihr ja auch schon viel erlebt habt leider, was dann wieder verpufft ist.
Ja, also prinzipiell, ich würde dem zustimmen, es ist viel Bewegung drinnen und wir plädieren natürlich immer auch auf gesetzliche Rahmen, weil tatsächlich freiwillige Verpflichtungen von Unternehmen, das haben wir, glaube ich, die letzten 30 Jahre gesehen, einfach meistens nicht funktionieren und natürlich jetzt nicht nur den Unternehmen einen Vorwurf zu machen, aber es ist dann ja oft auch nicht immer die wirtschaftlichste Variante, quasi die nachhaltigste zu sein, im Idealfall schon, aber kann natürlich auch jetzt rein von den Zahlen her vielleicht auch teurer sein, als wie nicht nachhaltig zu agieren und entsprechend brauchst du auch einfach Regulierungen, die am Markt einfach einen fairen Wettbewerb dann auch garantieren, nämlich dass alle sich daran umstellen müssen und an diesen Regeln auch festhalten müssen. Aber es ist natürlich schon so, dass gegen diese Regulierungen, egal auf welcher Ebene, natürlich von vielen Wirtschaftsinteressenvertretungen auch stark lobbyiert wird und auch immer wieder Hintertüren geschaffen werden. Wenn wir uns jetzt wirklich CO2 zum Beispiel anschauen, gibt es ja einen Emissionshandel, der per se mal keine schlechte Idee ist. Also eben, dass man Zertifikate kaufen muss und dadurch dann einen Vorteil hat, wenn man eben Emissionen reduziert und dadurch eher Zertifikate verkaufen als kaufen muss. De facto gibt es aber halt sehr viel Hintertüren mit Gratiszertifikaten, dass die eigentlich nicht gedeckelt sind, dass sie auch nicht einem 2030 Reduktionspfad folgen. Das heißt, da gibt es natürlich schon immer wieder Hintertüren, um sich das halt so zu richten, dass man im Endeffekt sich doch lieber dann freikaufen kann, als wirklich eine Transformation einzuleiten. Das heißt, in vielen Bereichen gibt es gute Ansätze und die aus meiner Sicht können auch allein schon eine Signalwirkung eigentlich verbreiten, durch das, dass man weiß, dass das kommt. Das heißt, es muss nicht einmal die Regulierung schon greifen, es kann einfach ein sehr starkes Marktsignal sein. Aber oft werden einfach Hintertüren geschaffen, die wir dann natürlich auch immer aufzeigen bei Greenpeace oder eben auch in den politischen Prozess versuchen einzuwirken, um diese Türen eben zu schließen. Aber als Beispiel jetzt, das wird aktuell auch gerade stark diskutiert, wieder das Aus vom Verbrennungsmotor, das ja die EU eigentlich mit 2035 festgelegt hat und mit etwas Glück wird das jetzt auch dann wirklich quasi zu Buche geschrieben und ist und so. Und das alleine hat natürlich eine riesige Signalwirkung dann in den Markt hinein, weil man weiß als Unternehmen, man hat jetzt auch Zeit, sich umzustellen, aber wenn man sich dem verwehrt, dann wird das auch existenzgefährdend für die Unternehmen werden. Und ich glaube, solche Anreize braucht immer mehr. Und ich glaube, es gibt in vielen Bereichen ja, dass man ein Ziel setzt, eine Vorgabe gibt, den Unternehmen natürlich auch Zeiträume eingesteht, um sich da zu transformieren. Aber das einfach klar ist, da wird es keine Ausweichungen mehr geben. Und das ist nicht mehr nice to have, sondern das sind dann schon ganz klare Verbote und Gebote, mit denen wir hier auch arbeiten.
Also ich glaube auch, dass es natürlich, es braucht sozusagen, die Rahmenbedingungen müssen auch wasserdicht sein oder sollten wasserdicht sein, aber es ist ja, eben nicht immer so leicht. Ich meine, jetzt sozusagen gibt es momentan, sieht man den ganzen Drive in diese Richtung, in diese neuen Rahmenbedingungen, die die Unternehmen schon sehen. Berichterstattung ist jetzt gerade ein großer Treiber. Alle Unternehmen suchen Kolleginnen und Kollegen oder viele Unternehmen, die sozusagen sich damit auskennen und die Nachhaltigkeitsberichte jetzt verfassen können. Aber diese Dinge, die am Horizont sind, wie das Thema Kreislaufwirtschaft oder eben Ausfall von Verbrennermotoren, sind natürlich welche, die wieder stärker wahrscheinlich auch, wenn man so will, so technisch orientierte Green Jobs oder das ganze Thema Energie auch in diesem Bereich ganz viel Nachfrage vermutlich schaffen werden oder auch schon geschaffen haben am Jobmarkt. Ich habe auf LinkedIn eine nicht repräsentative Umfrage gemacht, warum man gerade jetzt Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement studieren sollte. Und immerhin die Mehrheit hat zum Glück gesagt, die Klimakrise und nicht die Jobchancen. Also es war Klimakrise versus Jobchancen. 65-35%. Ist natürlich ein bisschen eine unfaire Frage, das zu polarisieren. Aber wie seht ihr das? Würde mich ein bisschen interessieren, den Jobmarkt. Was braucht es an Ausbildungen oder wo seht ihr da auch eine Dynamik oder ist das nur meine jobbedingte Einbildung, weil ich mir das wünsche, dass diese Dynamik entsteht, auch in dem Bereich? Da wird mir ein bisschen so euer Feedback interessieren. Ich meine, wie geht's fürs Lauer zum Beispiel? Sucht ihr Personal oder seid ihr eh so gut aufgestellt oder wie seht ihr das? Oder ich meine, du bist auch bei Respekt engagiert. Ja. Was beobachtest du?
Naja, generell ist der Arbeitsmarkt für die Suchenden ein sehr guter. und die Unternehmungen kämpfen um die besten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Im Nachhaltigkeitsbereich, ja, da ist auch mehr an Qualifikation und auch mehr an Ressource bei uns im Haus notwendig, wobei wir Gott sei Dank ein sehr stabiles Team haben. Also ich glaube, gerade bei den Mitarbeiterinnen, die in dem Bereich tätig sind, und du hast das Thema mit der Umfrage angesprochen und der Sinnstiftung, da spüre ich eine stärkere Bindung, wenn man sie mit dem Unternehmen und mit dem, was wir tun und wie wir uns verantwortlich zeigen, als bei Mitarbeitern, die eher jetzt von Job zu Job weiterschauen und einfach nicht jetzt eine Kombination aus ist eine faire Entlohnung und ein faires Gehalt und auf der anderen Seite aber eine sinnstiftende Arbeit und ein sinnstiftender Beitrag und eine Gestaltungsmöglichkeit, die sie da haben.
Jasmin, also von deiner Sicht, du hast dich entschieden, sozusagen auch nach einem Wirtschaftsstudium dann sozusagen in einer NGO zu arbeiten. Siehst du, und wir kennen ja auch von den Kolleginnen, die Alumnis, da gibt es sozusagen natürlich diese Dualität auch im Kopf, also wie löse ich oder wie helfe ich einen Beitrag zu leisten, sei es jetzt in Unternehmen, wo ich mich manchmal vielleicht ein bisschen mehr verbiegen muss, als meine persönlichen Werte das sind, oder eher sozusagen in einer zivilgesellschaftlichen Organisation oder auch in der Politik von außen. Wo siehst du sozusagen eine Dynamik oder was würdest du auch Leuten raten, die sehr intrinsisch motiviert sind? Im Unternehmen bringt es was oder soll man gleich zu Greenpeace kommen? Ich glaube, ihr sucht es auch gerade oder ihr habt es auch vor kurzem eine Jobausschreibung draußen gehabt.
Ja, ja. Ja, wir suchen auch in vielen Bereichen immer motivierte Menschen. Natürlich ist es ein gewisser Luxus, den man hat bei einer Umwelt-NGO, dass man sich tatsächlich sehr stark auf die ökologischen Kriterien quasi fokussieren kann und sich da in vielerlei Hinsicht kein Blatt vor den Mund nehmen muss. Also tatsächlich ist man in der privilegierten Situation, dass man die Dinge beim Namen nennen kann, in der Härte, wie sie halt einfach dastehen. Und das, glaube ich, braucht auch sehr stark einfach diese Stimme, die Wissenschaft ja teilweise übernimmt, aber die NGO einfach nochmal zugespitzt auch formulieren können, wo wir wirklich stehen bei der Klimakrise, was uns erwartet und was tatsächlich auch die Untätigkeit der Politik in dem Bereich betrifft. Das heißt, das ist natürlich ein Luxus, dann bei Greenpeace zu arbeiten und das auch wirklich aussprechen zu können. Da hat man natürlich in Unternehmen eine andere Position, weil es dann natürlich auch andere Kriterien gibt und Dinge, auf die man achten muss. Prinzipiell, wir suchen auch immer sehr breit, weil tatsächlich gibt es ja kein Studium zum Beispiel für meinen Job, da gibt es nicht Campaigning 1, 2, 3 den Kurs, sondern viele Sachen lernt man on the job. Ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich auf viele Menschen zutrifft, die nicht nur bei uns arbeiten, aber vielleicht auch Nachhaltigkeitsabteilungen bei Unternehmen, dass man natürlich gewisse Basics über ein Studium erlernt, aber sehr viel dann auch on the job ausbauen muss, kennenlernen muss und die Jobs ja sehr vielfältig sind. Also ich weiß dann, was Nachhaltigkeit ist, ich weiß auch, wo wir hingehen, welche Kriterien es gibt, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt in der Nachhaltigkeitsabteilung dann von Fürslauer arbeite oder in der Nachhaltigkeitsabteilung von ich weiß nicht, einem Ziegelunternehmen oder so. Also die Produkte natürlich und ob das eine Dienstleistung ist, das sind alle Aspekte, die natürlich da auch reinwirken. Und entsprechend, glaube ich, braucht man generell, wenn man da im Nachhaltigkeitsbereich auch arbeitet, auch dieses Mindset, dass man sagt, okay, man geht rein und lernt viel on the job, lernt on the go. Und wir haben auch gehört, es gibt immer wieder neue Regulierungen, neue Dinge, die man umsetzen muss. Aber natürlich auch braucht man wahrscheinlich viel Innovationskraft und auch sehr viel Kraft intern natürlich auch, um in Unternehmen auch dieses auszustrahlen, dieses Nachhaltigkeitsthema und sich auch wahrscheinlich viele Abteilungskämpfe zu liefern, um dann Dinge auch wirklich umzusetzen. Und ich glaube, dass also die Entwicklung sehe ich schon, dass es jetzt aus meiner Sicht auch, früher war halt Nachhaltigkeit ein sehr starkes Kommunikationsthema und das wird jetzt auch mehr sozusagen gechallenged, auch von uns, wo wir sagen, okay, wenn nur nachhaltig kommuniziert, ist es im Prinzip Greenwashing, aber nicht mehr. Es wird auch mehr eingefordert, dass es tatsächlich eben darum geht, wirklich das Unternehmen zu transformieren und die Produkte und Dienstleistungen auch nachhaltig zu gestalten und nicht nur daraus eine Marketingaufgabe zu machen. Aber ja, ansonsten, der Jobmarkt ist natürlich, wir brauchen immer Leute, also ich kann jedem empfehlen, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement zu studieren und ich glaube, es ist auch eine gute Grundlage für diesen Bereich. Aber natürlich gibt es gerade bei uns natürlich viele Wege in die Organisation. Es gibt auch Menschen, die von der aktivistischeren Seite kommen, vielleicht bei Klimaschutzbewegungen mitgearbeitet haben. Und es ist auch wichtig, dass wir da unterschiedliche Mindsets haben, also nicht nur vielleicht die Corporate-Brille, die vielleicht ich mehr mitgebracht habe, sondern auch andere Menschen, die andere Zugänge haben, mehr aus diesen Grassroots-Bewegungen heraus, damit dass wir da auch ein diverses Team sind, das gut arbeiten kann.
Also ich habe jetzt das Glück auch geschafft. Als Professor hat man auch so ein bisschen seine Narrenfreiheit und kann man auch ein bisschen sagen, was man will. Ich meine, ich finde das recht spannend. Ich meine, es gibt so eine Studie von der Kommission, dass ungefähr 2000 Jobs, man schätzt, müssten in Österreich geschaffen werden, um sozusagen diese sozusagen Berichtspflichten und alles, was jetzt kurzfristig auf die Unternehmen zukommt, abarbeiten zu können überhaupt, weil halt vielfach Daten nicht da sind etc. Also insofern freue ich mich natürlich immer über Bewerberinnen in dem Studiengang, aber es gibt ja auch ganz viele andere Bachelor- und Masterstudiengänge, wo das Nachhaltigkeitsthema auch schon drinnen ist. Also mit einem Master in Österreich werden wir das nicht bewegen und vor allem auch ohne Learning on the Job werden wir es auch nicht bewegen. Ja. Aber eines, was du angesprochen hast, dieses sozusagen Bewusstsein, dass es aus den Kommunikationsabteilungen raus ist, das ist ja jetzt doch schon ein bisschen, also das greift wirklich zum ersten Mal ein bisschen länger und man sieht in vielen Unternehmen, das ist jetzt aufgrund von der Berichterstattungslinie, ist plötzlich Controlling ganz überrascht und ganz stark eingebunden. Aber eben auch ist es auf der Geschäftsführungsebene angekommen. Und da wird mich jetzt vielleicht, Herbert, auch jetzt vielleicht aus deinem Bereich nochmal und auch von euren Geschäftspartnern, Peers oder auch aus dem Respektumfeld, siehst du das auch so, dass es so einen Sprung nach oben gab auf der Prioritätenliste auf die Geschäftsführungsebene oder auch, ja. Also was ich wirklich ganz oft höre, ist, dass plötzlich Controllerinnen und Controller irritiert sind, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen jetzt auch.
Ja, danke, dass du das ansprichst, Roman. Ich denke, es hat extrem an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren. Und man sieht es auch in der Positionierung, wo der Nachhaltigkeitsbeauftragte oder die Nachhaltigkeitsbeauftragte angesiedelt ist. Und es ist in den großen Unternehmungen oft so, dass jetzt im Vorstandsbereich eigenes Ressort Nachhaltigkeit wirklich auf höchster Ebene angesiedelt ist. Und das haben wir früher in der Form nicht gehabt. Und ich sehe es, wie gesagt, auch bei uns im Haus von der Bedeutung, dass da über die Jahre viel gewonnen wurde zu dem Thema Controlling. Bei uns ist es interessanterweise im Hause auch so, dass sich die Controlling-Leiterin mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, aber die war da eigentlich nicht überrascht drüber oder irritiert, sondern die wollte das und die möchte das auch stärker im Controlling mitverankern, was wir bis dato nicht in der Form hatten, was aber sicher sehr zielführend ist, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist ja eine übergreifende Materie und wir haben das Controlling quer über den Betrieb und reporten und schauen uns an, wo wir uns Ziele setzen können, wie wir es erreichen können, wie wir es monitoren. Und da glaube ich, da kann das Controlling eine ganz gute und positive Rolle spielen in dem Gesamtkontext.
Also ich, lustigerweise, also jetzt bei uns, der Controller oder unser Finance-Chef an der IMC war auch immer schon im Nachhaltigkeitsteam dabei, aber ist jetzt, zudem wandern jetzt auch noch mehr Themen rüber, weil wir sind als GmbH auch, werden auch berichtspflichtig sein ab 2025. Das heißt, wir beschäftigen uns auch gerade sehr viel mit der CSRD und was auf uns zukommt und auch wie man es intern gut aufrechnet. Ich finde, das ist sozusagen fachlich, ist das total spannend jetzt auch für mich, als der das lehrt.
Ja. Bei uns war es insofern lustig, weil ich habe nämlich ein Nachhaltigkeitsteam in der Füßlauer und ich habe Nachhaltigkeitsbeauftragte in den einzelnen Unternehmungen und die Mitarbeiterin aus dem Controlling war da nicht im Team drinnen und die wollte sich dann in Richtung Nachhaltigkeit weiterentwickeln und entsprechend auch da Informationen einholen und sie ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, du, da gibt es eine interessante Fortbildung, darf ich das machen? Also das war ganz super und die habe ich da jetzt verstärkt mit dem Team drin und wir sehen, dass das da ganz, ganz stark auch mit aufgenommen wird, wo man generell bei uns, jetzt wenn man schon weit entwickelt ist, es ist wirklich breit im Unternehmen verankert. Es ist nicht mehr, dass ein paar Individualisten gibt, die das super finden, sondern es ist wirklich ein Thema, das angekommen ist.
Ja. Ja, danke schön euch beiden für die Einblicke. Ich meine, die Hörerinnen sind eh wahrscheinlich auch so kritisch, dass sie wissen, dass sozusagen noch andere Unternehmen als Verslauer gibt. Also es gibt schon ganz viel Arbeitsbedarf auch noch in den Unternehmen. Jasmin hat das ja auch am Anfang betont. Aber ich glaube, es gibt eben die ganze Bandbreite und ich finde es ja auch schön zu hören oder auch zu sehen, dass ja auf allen Ebenen wird ja immer noch was zu tun und selbst ihr also schon ein Unternehmen, wo man sagen würde, also das ist sehr gut aufgestellt in dem Bereich. Da gehen die Themen auch nicht aus, aufgrund dieser Rahmenbedingungen, die uns bevorstehen. Und wenn man sozusagen sich Zivilgesellschaft engagieren will, sei es jetzt organisiert bei Greenpeace oder einfach nur unter Anführungszeichen, dass man sich beim Klimastreik engagiert oder mitgeht, da gehen einem die Themen wahrscheinlich auch nicht aus, ja, in Zukunft. Also wir, glaube ich, haben noch einiges zu tun. Danke fürs Dabeisein, ihr beiden.
Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Danke euch. Das war wieder eine Folge der Tonspur N. Der Podcast wurde im Jahr 2015 gestartet von Annemarie Harrand und mir. Alle bisherigen Folgen findet ihr zum Nachhören auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts, anhören zum Beispiel mit Spotify. Feedback, Fragen und Vorschläge schreibt ihr am besten per E-Mail an podcast@tonspur-n.eu. Auf Social Media könnt ihr den Podcast unter @tonspur_n auf Twitter folgen. Mein Name ist Roman Mesicek, ich bin Professor an der IMC-Fachhochschule Krems und diese Serie zu Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis entsteht auch in Kooperation mit der Hochschule. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit und alles Gute.